In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir in seiner Grundgesetz-Podcast-Büro.
Unserer, sag doch unserer. Ja. Ihr habt inzwischen längst die Macht hier übernommen.
Auf jeden Fall ist das Hajo Schumacher, der hier sitzt. Hallo, Hajo.
Hallo.
In der letzten Folge, da haben wir über den Bundesrat gesprochen. Das war zusammen mit Brigitte Zypries. Und willst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, du hast das vor dir liegen, was denn in Artikel 53 zum Beispiel so drin stand?
Also der 53 Teilnahme der Mitglieder der Bundesregierung. Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auch verlangen auch die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Das klingt also nicht so, ich sag mal, gönnerhaft, ihr könnt mal vorbeikommen, sondern relativ explizit, lasst euch blicken. Damit wir nämlich, hier steht es auch, man sich gegenseitig praktisch auf dem Laufenden hält, was so sowohl in der Bundesregierung als auch in der Landesregierung, als auch in der Kammer der Landesregierung, also dem Bundesrat, was da so los ist. Auch hier wieder, was ich sehr interessant finde, praktisch eine Mahnung zur Kommunikation. Trefft euch, redet miteinander, schickt euch nicht Pressemitteilungen, sondern seid da und präsent. Und dann gibt es noch den 53a, sehr interessant, der gemeinsame Ausschuss, der zu 2/3 aus Bundestagsabgeordneten und 1/3 aus Mitgliedern des Bundesrates besteht. Und dieser gemeinsame Ausschuss, der dann eigentlich nur im Verteidigungsfall die Bundesregierung über Planungen unterrichtet. Das ist wieder so eine, so eine Notfallgeschichte, der 53a. Mir war bislang dieser Begriff gemeinsamer Ausschuss und was der so macht, gar nicht so geläufig.
Genau, ich glaube, das ist doch etwas, davon kriegt man gar nicht so viel mit. Tatsächlich ist es aber so, dass der Bundesrat eben eines der wichtigen Verfassungsorgane in Deutschland ist. Und im Gespräch mit Brigitte Zypries hat man auch nochmal gemerkt, dass ihr das wichtig ist, das nochmal hervorzuheben.
Die wesentliche Aufgabe des Bundesrates ist, an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt zu sein. Jedes Bundesgesetz, was der Bundestag verabschiedet, wird auch im Bundesrat verabschiedet. Und wenn die Bundesregierung einen Gesetzesvorschlag macht, also was weiß ich, das Justizministerium zum Beispiel, geht ins Kabinett und sagt, wir wollen gerne das Strafrecht ändern, dann sagt das Kabinett, ja, das ist eine gute Idee, das verabschieden wir, diesen Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium. Und dann geht der Gesetzentwurf als allererstes in den Bundesrat. Er kommt nicht erst in den Bundestag, wie man denken könnte, weil es ja eine Bundesgesetzgebung ist, sondern erstmal in den Bundesrat, wo er beraten wird und dann mit einer Stellungnahme der Bundesregierung zu den Ergebnissen des Bundesrates, erst dann wird er dem Bundestag vorgelegt.
In dieser Folge aber wollen wir uns nicht mehr mit dem Bundesrat beschäftigen, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Das hat sich ja über einige Artikel gezogen. Stattdessen sprechen wir heute über den Bundespräsidenten, auch eines dieser wichtigen Verfassungsorgane in Deutschland.
Hättest du da Bock drauf?
Auf Bundespräsidentin sein?
Ja. Bundespräsidentin,
glaube nicht. Ich glaube, da gibt es interessantere Ämter.
Ja, das klingt jetzt wieder alles so. Aber jetzt mal ehrlich, du könntest diesem Land durch die Kraft der Rede, durch deinen Charme, deine Beharrlichkeit, das Sozialdemokratische in dir ein neues Wertegerüst geben, was so verunsicherten Menschen wie mir wahnsinnig gut tun würde.
Warum das erstmal in den nächsten Jahren nicht passieren wird? Dass ich Bundespräsidentin werde, weil du das Mindestalter noch nicht zu bieten hast, du junges Ding. Das ist aber auch der einzige Grund.
Ja, findest du das eigentlich zeitgemäß? Man muss 40 sein, um Bundespräsident?
Lass uns da gleich drüber sprechen. Zunächst will ich nämlich sagen, wer bei uns in dieser Folge mit dabei ist, das ist nämlich Philipp Amthor.
Philipp Amthor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
mit Philipp Amthor werden wir ein bisschen darüber sprechen, was der Bundespräsident eigentlich so macht. Das zieht sich jetzt auch über 3 Folgen. Mhm. Das heißt, wir können gar nicht genug vom Bundespräsidenten kriegen. Aber in dieser Folge geht es, wie gesagt, erst einmal um Artikel 54 und dann später auch über Artikel 55. Und was im ersten Absatz von Artikel 54 drinsteht, das hören wir jetzt.
Absatz 1. Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat.
Diesen ersten Satz mit der Bundesversammlung, den will ich gerade mal noch überspringen. Da werden wir uns nämlich gleich noch genauer mit beschäftigen. Zunächst aber will ich auf diesen zweiten Satz schauen. Du hast das eben schon angesprochen. Es gibt eine Altersgrenze, denn Bundespräsident oder Präsidentin darf erstmal nur werden, wer Deutscher ist und über 40 und das Wahlrecht zum Bundestag hat. Also die Altersgrenze 40, es gibt selten, dass das Grundgesetz eine Altersgrenze vorsieht. Hier ist es der Fall. Aber warum eigentlich? Ich meine, du hast eben schon gesagt, du findest das irgendwie so ein bisschen diskriminierend. Aber man könnte ja auch sagen, es gibt durchaus gute Gründe, dass das jetzt nicht ein 18-Jähriger macht, sondern vielleicht jemand, der ein bisschen mehr vielleicht auch im politischen Betrieb Erfahrung schon gesammelt hat.
Jein, aber jetzt mal ganz praktisch gesehen, was spricht gegen eine 38-Jährige? Ja, wenn Sebastian Kurz oder Emmanuel Macron oder Justin Trudeau oder wer auch immer mit Paaren 30 wichtige Sachen, Entscheidungen treffen sollen, warum dann nicht? Also klar, das mit dem 18-Jährigen verstehe ich, ein bisschen Erfahrung schadet nichts. Auf der anderen Seite könnte man die Grenze auch mal auf 30 legen.
Ja.
Ich finde 40 schon ganz schön, ganz schön oll.
Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Ich finde, die 40, die wirkt doch irgendwie willkürlich. Ich meine, da kann jetzt auch einer erstmal bis 35 studiert haben und dann hat er trotzdem nicht so super viel Erfahrung im politischen Betrieb. Deswegen habe ich mal Philipp Amthor gefragt, was es denn eigentlich mit dieser Altersgrenze auf sich hat.
Alle Vorschriften betreffend den Bundespräsidenten im Grundgesetz wurden auf dem Hintergrund der Erfahrung des Reichspräsidenten der Weimarer Republik gefasst. Also man hat ja gerade auf dem Hintergrund Hindenburg und auf dem Hintergrund der Rolle des Reichspräsidenten für die parlamentarische Demokratie und in Erfahrung daraus gesagt, ja, die Stellung des Bundespräsidenten muss eine andere sein. Dafür hat man größtenteils die Regelungen zum Reichstagspräsidenten, zum Reichspräsidenten aufgegriffen und angepasst. Unter anderem hat man gesagt, man behält diese Altersregelung bei und hat sie dann von 35 auf 40 erhöht. Es gibt jetzt allerdings nicht die klare Erörterung, weshalb. Also man lässt zu erwarten, dass man sagt, naja, die Vorstellung des Verfassungsgebers beim Bundespräsidenten ist eher nicht, dass das ein erster Karriereschritt ist, sondern dass es ein Amt ist, das so schon einige Gravitas vermittelt von der Person, ein gewisses Maß an Lebenserfahrung. Ja, man muss ja sagen, auch die 40 sind ja jetzt eher auf dem Papier dort eine Größe. Wenn wir uns mal erinnern, der jüngste Bundespräsident war Christian Wulff, der damals noch als sehr, sehr jung eben ins Amt kam, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, der war 51 auch schon.
Die Altersgrenze lag schon mal niedriger, bei 35 haben wir gehört, mittlerweile liegt sie eben bei 40. Und du sagst ja, gegen den 38-jährigen Bundespräsidenten wäre nichts einzuwenden, aber du siehst, selbst die 40 wird immer noch überschritten, keiner bisher war 40. Das heißt, faktisch wird vielleicht doch einfach gar keiner nominiert, der wesentlich jünger ist. Ich weiß nicht, ob das anders aussehe, wenn es keine solche Altersgrenze gäbe, aber nun liegt man ja trotz Altersgrenze von 40 immer noch wesentlich drüber.
Wir müssen mal fairerweise sagen, dass im Wesentlichen die Bundespräsidenten, zumindest die mir jetzt so geläufig sind, alle irgendwie aus dem politischen Spektrum kamen. Joachim Gauck war einer, der jetzt nicht unmittelbar in irgendeiner Minister- oder Ministerpräsidentenfunktion vorher war.
War auch der einzige Parteilose.
Der einzige Parteilose, obwohl er, glaube ich, der Union näher steht als der FDP. Was war denn Joachim Gauck? Er war Geistlicher, er war Denker, Mahner, Einheitsmitmacher, Stasi-Aufklärer. Also er war so im gesellschaftspolitischen Raum schon immer unterwegs.
Ja.
Die entscheidende Frage ist, könnten wir uns auch mal Bundespräsidentinnen vorstellen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen? Also in vielen Ländern haben wir ja die Showstars. Ne?
Ja.
Arnold Schwarzenegger wird Gouverneur.
Zum Beispiel.
Warum auch nicht? Oder ich meine, hey, Leute aus dem Sport, ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der 20 Jahre lang erfolgreicher Trainer war, also mit jungen Leuten umgehen kann, führen kann, gewinnen kann, verlieren kann, dass der dieser Republik vielleicht durchaus was zu sagen hätte. Oder ein Kulturschaffender.
Aber wir sehen
Horst
ja,
Rubesch zum Beispiel. Horst Rubesch, ja, früher Rot-Weiß Essen, du weißt überhaupt nicht, wer das ist, aber es ist auch egal. Horst Rubesch, einer der erfolgreichsten Fußballtrainer, die wir in Deutschland haben, aber auch einer der, ich sag mal, zurückhaltendsten. Immer wenn irgendwo einer gebraucht wird, dann springt Horst Rubesch an, so ein ganz ruhiger, gelassener, aber doch entschiedener. Fände ich super. Oder sag mir mal einen aus dem Showgeschäft. Sky Dumont.
Ja.
Nein, aber sag mal jetzt einen Schauspieler, Regisseur, wo man sagen würde, ey, der hat's drauf. Tom Tykwer, Andreas Dresen. Also das sind so gute Regisseure, die ich so kenne. Oder Kulturmanager.
Gibt sicherlich ganz viele. Und wir
hier
sind ja
der Berlinale-Chef, der mit dem roten Schal, der
ich kenne den Namen
ist.
Nicht.
Oh Mann, ey, Schumacher, aus den Augen, aus den Sinn. Ich sehe seinen Schnäuzer, ich sehe seine Brille, ich sehe seinen roten Schal und ich komme auf den Namen nicht. Egal, er fällt mir noch ein im Laufe der Sendung. Er ist gerade erst tosend verabschiedet worden. Oder Campino von den Toten Hosen.
Klar, das wäre mein liebster Favorit.
Wobei ich glaube, dass die Rammstein-Jungs auch nicht so schlecht waren, wenn sie sich in Münchner
Hotelbar
sind
vielleicht auch.
In Zukunft. Also man könnte sich vieles vorstellen, ohne dass die Welt gleich untergehen würde, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja auch, theoretisch kann das erstmal jeder werden, der, wie gesagt, über 40 ist, Deutscher ist und eben auch das Wahlrecht für den Bundestag hat. Und das ist natürlich auch nur sinnvoll, weil wenn es jemand schon so weit geschafft hat, dass er das Wahlrecht für den Bundestag verloren hat, dann ist er vielleicht nicht die beste Wahl für das Amt des Bundespräsidenten.
Dieter Kosslick, natürlich Dieter
so hieß
Kosslick,
er?
Der Berlinale Chef. So,
gut,
okay.
Alles klar. Haben wir das? Hätte
auch
ich jetzt noch ewig genervt, wenn du
da
nicht drauf gekommen wärst. Ne? Genau, das heißt, theoretisch kann das erstmal jeder machen. Nun ist es aber auch so, das hören wir jetzt gleich in Absatz 2, dass es dann noch eine weitere Einschränkung gibt.
Absatz 2. Das Amt des Bundespräsidenten dauert 5 Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.
Das heißt, der Bundespräsident darf erst einmal nur für 5 Jahre kandidieren und darf auch dann nur einmal wiedergewählt werden. Ich finde, das klingt erstmal wieder ziemlich willkürlich. Wir hatten andere Fristen auf Landesebene, haben wir auch 5 Jahre für die Wahl. Bei der Bundeskanzlerin haben wir einen Turnus von 4 Jahren und die darf auch unbegrenzt wiedergewählt werden. Also warum hier 5 Jahre?
Also erstens mal 5 Jahre, ich glaube, weil es quer liegt zu den 4 Jahren.
Ja.
Damit du nicht so einen gleichen Rhythmus von Bundespräsident und Regierung, egal ob Bundes- oder Landesregierung, hinkriegst. Der Bundespräsident ist per Definition überparteilich.
Ja.
Das heißt, er soll jetzt nicht mit seiner früheren Partei, die natürlich immer noch seine Herzenspartei ist, mit der da irgendwie rumkungeln, sondern idealerweise mehr als eine Regierung erleben. Und das können ja völlig unterschiedliche sein, wie wir wissen. Das ist das eine, nicht die Wiederwahl. Ich meine, der Präsident hat nicht, wie in anderen Ländern, so richtig viel zu sagen bei uns. Gleichwohl ist es immer so, wenn es auch nur die repräsentative Macht ist, sich in einer Person bündelt, macht es Sinn, die Laufzeit zu begrenzen. Das ist immer so in präsidentiellen Demokratien, USA immer so das beste Beispiel, da ist dann irgendwann Schluss, wenn es nicht das kooperative, kollegiale Prinzip ist, sondern das mit der einen Person. Und das finde ich auch ganz vernünftig.
Ja, da triffst du eigentlich den Nagel auf den Kopf.
Hammer.
Es war so, dass der Reichspräsident eine Amtszeit hatte von 7 Jahren, wenn ich das sehe. Und deswegen hat man das an der Stelle dann jetzt auch begrenzt. Das macht auch durchaus Sinn. Und 5 Jahre ist deswegen auch eine kluge Entscheidung, weil man es bewusst entkoppeln wollte vom politischen Zyklus der Bundestagswahlen. Ja, die Legislaturperiode des Bundestages 4 Jahre, die des Bundespräsidenten 5 Jahre. Damit vermeidet man einen Gleichlauf und vermeidet, dass sozusagen ein Wahlkampf das Amt des Staatsoberhaupts geführt wird.
Und diesen Aspekt mit dem Wahlkampf, den finde ich nochmal ganz interessant, einfach weil der Bundespräsident ja auch immer eine neutrale Position einnimmt. Wir haben es eben schon gesagt, alle Bundespräsidenten bisher waren Mitglied einer Partei, außer Gauck. Aber da sprechen wir auch später noch drüber. Zunächst einmal haben wir hier noch die Befristung der 2 Amtszeiten. Das heißt, Ein Bundespräsident darf nur zweimal hintereinander dieses Amt übernehmen. Interessanterweise, wenn zwischendrin nochmal ein anderer war, darf man auch noch eine dritte dranhängen. Mhm. Sie dürfen eben nur nicht hintereinander liegen. Aber insofern in der Praxis ist das tatsächlich auch gar nicht so super relevant, denn die allermeisten Bundespräsidenten haben sowieso nur eine Amtszeit gemacht. Da gibt es allerdings natürlich wie immer auch ein paar Ausnahmen, nämlich 4 unserer bislang 12 Bundespräsidenten hatten überhaupt eine zweite Amtszeit. Das ist zum einen Theodor Heuss, also unser erster Bundespräsident, dann später Heinrich Lübke, der ist aber kurz vor Ablauf seiner zweiten Amtszeit zurückgetreten. Das heißt, er hat sie nicht ganz komplett absolviert. Dann hatten wir Richard von Weizsäcker und Horst Köhler. Der hat die zweite Amtszeit aber auch nicht überstanden.
Der hat sich selber aus dem Rennen genommen, interessanterweise.
Bisschen zügiger auch, ne?
Ja.
Ich glaube, der hatte insgesamt 6,5 Jahre oder so, ja, statt eben dieser 10.
Wobei man bis heute nicht ganz genau weiß, was ihn dazu getrieben hat.
Ich finde, das war so ein Kuddelmuddel
er
damals.
Er fühlte sich irgendwie despektierlich. Ach, ja, egal.
So, irgendwie so wird es gewesen sein. Das heißt, es gibt zwar faktisch eben diese Begrenzung auf 2 Amtszeiten, aber wir sehen ja, der Großteil macht sowieso nur eine. Aus diversen Gründen, hat keine Lust mehr, ist nicht mehr haltbar. Irgendwie sowas wird immer schon passieren. Bei unserem aktuellen Bundespräsidenten Steinmeier wissen wir es jetzt noch nicht. Mal gucken, was da so im nächsten Jahr dann passiert, im übernächsten Jahr.
Macht noch einen ganz frischen Eindruck.
Ja, 2017 ist der ins Amt gekommen.
Wo wir gerade so nett plaudern, ja. Steinmeier, Frank Walter, Jurist, Kanzler, Amtschef, Außenminister.
Finanzminister, glaube ich. Nee, das war der andere.
Finanzminister nicht, das war der andere, das war Steinbrück. Ja. Aber das waren die Stones, wie man sie damals nannte.
Klar.
Wie findest du Frank Walter Steinmeier als Bundespräsidenten?
Ich glaube, dass der das eigentlich ganz gut macht. Nee, ich glaube, dass der da eigentlich einen ganz würdigen Eindruck macht.
Sag mir mal einen Satz oder einen Gedanken aus seiner Amtszeit, der dir so ins Gehirn graviert wurde oder ins Herz oder sonst irgendwo an eine zentrale Körperstelle.
Ach, ich erinnere mich noch an die eine Rede, das machen aber tatsächlich nicht. Doch,
ja,
wirklich. Aber die gibt es wahrscheinlich auch von jedem. Aber bei ihm ist mir das jetzt halt aufgefallen, weil es auch noch nicht so lange her ist, dass er tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Rede dafür gehalten hat, dass wir eben wieder mehr miteinander und irgendwie wieder in Zeiten
aber
von und so.
Aber meine Liebe, wenn ich das mal so ein bisschen großväterlich sagen darf, ja, gehört ja so zur Grundausstattung.
Sag ich ja, macht jeder,
ja,
aber bei ihm ist es mir in Erinnerung geblieben.
Ja. Aber jetzt mal ehrlich, ich mag den total gerne, relativ integre Person, gute Frau und so weiter, aber ich glaube, von ihm wird nicht viel bleiben.
Aber kannst du dich an irgendwelche krassen Dinge von den vorherigen erinnern?
Also, der Maßstab war ja immer Richard von Weizsäcker, die Rede zum 8.
Daran
Mai,
kann ich mich nicht
Kriegsende
erinnern
und so weiter. Das ist aber, ich sage jetzt mal so in den Geschichtsbüchern,
ja,
das Ding. Horst Köhler hatte das Thema Afrika,
ja,
wie auch immer nun der Kontinent, der afrikanische, davon profitiert haben mag. Walter Scheel zum Beispiel hat gesungen als Bundespräsident.
Siehst du, wenn Andrea Nahles das macht, machen sich da alle drüber lustig,
Karl
aber beim Bundespräsidenten geht's.
Karl Carstens, der eine etwas düstere Vergangenheit hatte, war der wandernde Bundespräsident.
Okay.
Der war also pausenlos so in so Kniebundhosen unterwegs. So Johannes Rau war so der Menschenumarmer, der hatte sowas gut väterlich-onkeliges. Ich finde, Christian Wulff war der etwas modernere mit einer Frau, die doch tatsächlich eine Tätowierung trug auf der Schulter und um die sich Gerüchte rankten, um ihr wildes Vorleben. Aber sowohl Joachim Gauck als auch Frank-Walter Steinmeier, also der aktuelle und sein Vorgänger, sind mir nicht so richtig dolle in Erinnerung geblieben. Weder mit einem Thema noch. Die haben auch immer so viel durchgewunken. Man hat nie den Eindruck, dass sie mal irgendwann gesagt haben, Stopp bei dem Gesetz. Man hat das Gefühl, dass so Themen wie, keine Ahnung, Klimawandel, Lebenswandel und so weiter komplett an denen vorbeigehen. Also ich fühle mich,
Wobei,
es ist so okay, aber auch nicht mehr.
Ich finde ja auch, dass Steinmeier immer so ein bisschen durch seine ruhige, also das war nie so ein, der
ja,
war wirklich
ruhig,
so nicht so ein Gabriel oder so. Also,
ruhig und
ich,
schlafen ist ja immer dicht beieinander, ne?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Nun ist es ja so, irgendjemand muss diese Leute ja auch wählen, ob sie am Ende in Erinnerung bleiben oder nicht. Und wir hatten es ja ganz am Anfang schon gehört, das macht die Bundesversammlung. Und zu der sieht man auch noch mal ein bisschen mehr in Absatz 3 dieses Artikels.
Absatz 3. Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.
Bundesversammlung kennt man, ein großes Event, alle machen sich schick und machen dann irgendwie Selfies, die dann auf Social Media und wo nicht überall auftauchen. Und später wählt dann die große Mehrheit den Bundespräsidenten, der sowieso vorher irgendwie schon feststand. Alles sehr symbolisch, wie ich finde. Eine wirkliche Wahl ist es ehrlich gesagt, finde ich nicht so, wenn der Gewinner vornherein feststeht.
Es wird ja schon zwei, dreimal, manchmal geht es ja dann auch so einen Wahlkampf weiter. Also ganz ohne ist es nicht.
Das stimmt durchaus, aber im Großen und Ganzen ist es ehrlich gesagt so, wirklich.
Bei Christian Wulff war es ganz knapp zum Beispiel.
Ja, das gibt es immer mal wieder, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, 12 hatten wir bisher, ist es nun doch nicht so überraschend, dass dann am Ende, wie jetzt hier, Frank-Walter Steinmeier aus dieser ganzen Wahl rausgeht.
Der vereinbarte Kandidat rauskommt.
So ein bisschen, aber ich habe auch mit Philipp Amthor darüber gesprochen und der sieht das natürlich ein bisschen anders.
Also eine Wahl ist es immer, nur muss man sich ja nicht wundern, dass er mal darauf getippt hat, dass es Herr Steinmeier wird und nicht Richter Alexander Holt oder der Vater von Martin Sonneborn, liegt vielleicht auch an der Frage der Ernsthaftigkeit der Kandidatenvorschläge. Also deswegen muss man im Kern sagen, natürlich ist es eine Wahl, in der jeder frei ist bei der Stimmabgabe. Also das ist erstmal nicht gebunden an irgendwelche Parteienvoten. Trotzdem macht es aber auch Sinn, um die Integrität des Amtes des Bundespräsidenten zu erhalten, dass man dort nicht eine offene Feldschlacht macht, sondern dass man sich vorher ein wenig abstimmt, wer da gewählt werden sollte. Weil im Kern ist diese Bundesversammlung natürlich auch ein Hochamt, wenn man es so möchte, ein Hochamt der Demokratie. Denn es ist natürlich ein ganz besonderer feierlicher Rahmen. Und natürlich steht das Formelle dort auch nicht im Hintergrund nur, sondern es geht darum, dass man hier dann einen großen Ritus hat, bei dem die Deutschen sozusagen vermittelt über ihre Volksvertreter ihr Staatsoberhaupt wählen. Und da soll es auch mit ein bisschen Würde zugehen und nicht so unbedingt jetzt mit dem politischen Wettstreit und der politischen Feldschlacht auf offener Bühne.
Naja, Hochamt und Albernheit liegen ja dicht beieinander. Und ich meine, guck mal, diese Bundesversammlung. Ja, gut, eine Hälfte Bundestagsabgeordnete, andere Hälfte im gleichen Verhältnis sozusagen befreundete Kräfte der Parteien.
Ja.
Und es hat dann immer so den Eindruck, oh, Bundesversammlung, jetzt kommt ein repräsentativer Querschnitt unseres Volkes da zusammen. Nein, es ist ein repräsentativer Querschnitt der Partei. Funktionäre und ihrer Sympathisanten. Ach, wir haben halt kein Königshaus mehr und wir haben keine Kutschen, keine Kutschenfanfaren, Livrierten und so weiter mehr. Okay, vielleicht brauchen wir es tatsächlich. Die Bunte in mir wirft sich zu
gut.
Boden. Und
du auch scrollst gut. Dann auch durch Instagram und guckst dir die ganzen Selfies von den Leuten so
das
an.
Das tue ich
ne?
zum Beispiel gar nicht.
Nicht?
Nee.
Aber tatsächlich, ich finde die Frage, was die Zusammensetzung der Bundesversammlung angeht, ist irgendwie schon eine berechtigte. Also wir haben natürlich erstmal hier steht Hälfte Bundestag und Hälfte Entsandte und die werden dann immer im Verhältnis jeweils nach Größe der Bundesländer geschickt. Das heißt, das Saarland schickt natürlich weniger Leute als Bayern. So.
Ja.
Nun ist es ja aber eben auch so, dass in der Bundesversammlung in der Regel Menschen des öffentlichen Lebens sitzen. Also Schauspieler, Schauspielerinnen, Autoren, Sportlerinnen, all sowas. Und da, ich finde, die Frage immer wenn das dann so auftritt, wenn mal wieder gerade Bundesversammlung eintritt, dann kommt da immer wieder so eine Diskussion auf von wegen, wieso darf denn jetzt Schauspielerin XY den Bundespräsidenten wählen?
Die ist doch sonst auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen.
Zum Beispiel. Ja. Aber die Bürofachangestellte aus dem Büro gegenüber nicht. Und das, dann wird immer der Vorwurf laut, dass das so eine Bevorzugung ist von eh schon privilegierten Menschen, die so in High Society verkehren und so. Und das ist dann eher so ein, wer kennt wen. Zum Beispiel, ich hatte mal geguckt, wer saß da das letzte Mal drin? Natalia Wörner, die zu dem Zeitpunkt auch schon die feste Partnerin von Heiko Maas war. Also das ist alles so ein bisschen Geklüngel auch.
Ja, ne, das wollte ich gerade sagen. Es ist so ein bisschen Geklüngel.
Genau, und deswegen, finde ich, stellt sich die Frage schon, inwiefern das überhaupt noch legitimiert legitimiert ist. Und Philipp Amthor findet, dass die Bundesversammlung nur durchaus recht hohe Legitimation hat, eben weil diese Leute auch von den Ländern, also von Landtagsabgeordneten zum Beispiel, dann auch entsendet werden. Aber wie das explizit mit diesen Prominenten aussieht, dazu sagt er Folgendes.
Die Idee, dass man dort mal den ein oder anderen Prominenten dann aus den Ländern zur Bundesversammlung schickt, das hat eher noch damit zu tun, dass man sagt, ja, dadurch wollen wir gerade die demokratische Legitimation erhöhen und die Identifikation der Bürger mit diesem Gremium Bundesversammlung. Denn natürlich könnte man auch sagen, das ist im Übrigen der Regelfall, dass man sagt, die gekorenen Mitglieder, die von den Landtagen entsendet werden in die Bundesversammlung, da wählt man einfach Landtagsabgeordnete. Ja? Da könnte man ja einfach sagen, da wählt man einfach nach Stärkefeld durch den Fraktionsvorsitzenden und ein paar Landesminister. Aber man hat sich bewusst entschieden zu sagen, nein, wir wollen, dass diese Bundesversammlung eben nicht nur aus Politikern besteht, sondern aus verschiedenen Vertretern auch der Zivilgesellschaft, sogenannten Prominenten. Aber die haben natürlich jetzt kein Sonderrecht, das könnte auch Lieschen Müller sein.
Das könnte auch Lieschen Müller sein, aber in der Wirklichkeit ist es eben nicht Lieschen Müller. Und ich kann mich damit ehrlich gesagt nicht so richtig anfreunden. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mich mit irgendeinem Filmstar besser identifizieren lassen sollte als mit meinem Nachbar zum Beispiel. Aber gut, das sind dann wahrscheinlich
das
ganz
halt
persönliche
das
Ansichten.
Das ist ein Gesellschaftsverständnis.
Also ich finde, also mich stört das an sich nicht, dass die da auch drin sind, aber ich finde, eine gewisse Durchmischung täte der Bundesversammlung doch ehrlich gesagt mal ganz gut.
Finde ich auch.
Von daher, also vielleicht mal ein bisschen mehr Pfleger und Pflegerinnen, vielleicht auch Stadträte, die ja auch nochmal auf einer kommunalen Ebene irgendwie Politik machen. Ich finde, das wäre irgendwie nochmal ganz nett, so ein bisschen um da Diversität auch reinzubringen und nicht irgendwie nur so die Husu der High Society da reinzuknallen. Aber gut, das scheint man offensichtlich ganz unterschiedlich aufzufassen. Die Bundesversammlung besteht übrigens auch aus 1260 Mitgliedern. Und die haben eben auch wirklich nur die Aufgabe, eben den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen und braucht immer auch wieder hier die Mehrheit. Und dann, wenn das der Kandidat schafft, die meisten Stimmen auf sich zu vereinen oder in dem Fall eben die Mehrheit auf sich zu vereinen, dann haben wir einen neuen Bundespräsidenten. Oder eine Bundespräsidentin, was
Hurra.
Noch nie vorgekommen ist,
Hurra.
Aber wäre durchaus auch
ich
mal
finde,
möglich.
Wir bräuchten noch vielleicht so wie im Vatikan so ein kleines Ritual, so Schornstein, aus dem dann weißer, roter, gelber, grüner, hoffentlich niemals brauner Rauch aufsteigt.
Ja, könnte man.
Okay.
Wenn ich mal wieder mit Frank Walter telefoniere, werde ich ihm das mal sagen. So, wir schauen uns Absatz 4, 5 und 6 an.
Absatz 4. Die Bundesversammlung tritt spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten bei vorzeitiger Beendigung spätestens 30 Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages einberufen. Absatz 5. Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem ersten Zusammentritt des Bundestages. Absatz 6. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
So, Absatz 4 und 5 beachten wir gar nicht so sehr. Das sind erstmal hauptsächlich Fristen. Warum gibt es die? Klar, man will natürlich nicht plötzlich irgendwie ohne Bundespräsident dastehen. Deswegen muss man, wenn es einen Geordnetenwechsel gibt, das eben in 30 Tage früher machen. Und wenn es eben zu einem spontanen Rücktritt kommt zum Beispiel, hat man eben auch danach noch 30 Tage Zeit, um das Ganze zu vollziehen, damit das Ganze eben auch möglichst ohne vakante Stellen vonstatten geht. So, das ist das eine. Schauen wir uns aber mal ein bisschen Absatz 6 an. Dort steht nämlich nochmal, wie überhaupt gewählt wird in dieser Bundesversammlung, über die wir uns eben schon unterhalten haben. Das heißt, ich habe schon gesagt, man braucht eben die absolute Mehrheit. Im Grunde hat man dafür zwei Versuche. Also Durchgang 1, okay, verpasst, nochmal.
Im
okay,
Moment, absolute, ja doch, absolute
genau,
Mehrheit. Mehr
absolute
als
50%,
ja.
Genau. Und gelingt das eben nicht, also wenn man es nicht schafft, in diesen zwei Wahlgängen eine absolute Mehrheit auf sich zu vereinigen, dann kommt es eben zu einem dritten Wahlgang. Und dann reicht auch die einfache Mehrheit. Das müssen einfach mehr Ja als Nein sagen.
Genau.
So.
Also egal, auch wie viele Enthaltungen dabei sind oder, was immer heikel ist. Ne? Weil dann ist so freies Feld. Und wenn du dich in den ersten beiden Wahlgängen schon nicht einigen konntest, dann weist das schon darauf hin, entweder sind die Kandidaten und Kandidatinnen so wie soll ich mal sagen, so divers, dass sie sich nicht auf eine Parteilinie oder auf eine Koalitionslinie oder es ist eine Rachewahl, ne? Man will irgendwem einen mitgeben. Und dann ist natürlich dieser dritte Wahlgang, vor dem haben alle wahnsinnig viel Angst, weil da können Dinge halt entgleiten.
Aber weißt du denn, ob es so einen dritten Wahlgang schon mal gegeben hat?
Ich meine ja.
Das ist korrekt. Zum einen
richtig geraten.
Gut, das ist die Chancen standen jetzt 50-50, ne?
Ja, war das nicht sogar Christian Wulff?
Nein, doch. Also ja, also ja, wir haben zwei Fälle. So, gehen wir erstmal zu Gustav Heinemann. Das ist unser einziger Bundespräsident, der nicht mit absoluter Mehrheit gewählt wurde. Das heißt, der ist im dritten Wahlgang mit 6 Stimmen mehr als sein Kontrahent Gerhard Schröder gewählt worden. Allerdings der Gerhard
nicht
Schröder
der
von der
Gerhard
CDU, sondern nicht der von
der
SPD. So. Und dann gab es aber noch 2 weitere Male einen dritten Wahlgang. Da hast du ganz richtig schon gesagt, das war einmal 2010 bei Christian Wulff und einmal noch etwas früher, 1994 bei Roman Herzog. Ja. Wolltest du
das
raten?
Hätte ich jetzt
war
gerade
zu schnell.
Raten. Ja, aber Roman Herzog als CSU-Kandidat damals war natürlich nochmal auch so, ne? Heikel, CDU, CSU, da wischt man sich gerne mal einen aus und so, spannend.
Genau, und bei denen gab es eben auch diesen dritten Wahlgang. Allerdings haben sie in diesem dritten Wahlgang dann immer noch die absolute Mehrheit erreicht. Von daher, deswegen meine ich eben so ein bisschen, ja, nein, vielleicht, das sind einfach nochmal 2 unterschiedliche Ergebnisse dann tatsächlich gewesen. Und Philipp Amthor hat also ganz recht, es gibt durchaus noch Wahlen, es ist nicht nur symbolisch und es ist nicht immer ausgeklüngelt, sondern je nachdem, wer dort so antritt und ob die Person vielleicht auch ein bisschen umstrittener ist, ist es tatsächlich manchmal heikel. Aber bisher haben es noch alle geschafft. Wir hatten noch keinen, der komplett überhaupt nicht gewählt wurde. Genau. Warum hat man die Bundesversammlung aber überhaupt? Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie legitimiert die überhaupt ist. Und Philipp Amthor sagt eben, dass das durchaus eine Begründung hat, warum wir die eben haben. Und er soll uns das doch am besten einfach mal beantworten, warum das so ist.
Grund 1 war, dass man gesagt hat, man möchte anders als in der Weimarer Republik nicht die Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk, sondern die Wahl durch Institutionen. Aber man will natürlich gleichzeitig trotzdem höchstmögliche demokratische Legitimation. Und deswegen hat man gesagt, das soll nicht nur einfach die Abgeordneten machen, sondern man schafft ein neues Gremium, die Bundesversammlung, die aus geborenen und gekorenen Mitgliedern besteht.
Das heißt, dass wir keine Direktwahl haben, sondern diese Bundesversammlung, das geht durchaus auf eine historische Vergangenheit zurück. Aber dennoch, ich finde, die Frage stellt sich, warum wir heute immer noch keine Direktwahl haben. Ich meine, Dinge können sich auch ändern. Man kann sagen, okay, Bundesversammlung ist jetzt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Lass uns doch mal eine Direktwahl machen, was ja auch irgendwie immer wieder gefordert wird. Auch das ist nur ein Amt, das ist nur eine Person. Das wäre ja eigentlich ziemlich einfach. Hier kriegst du einen Wahlzettel mit 5 Leuten drauf und alle stimmen einmal ab.
Kann man machen. Auf der anderen Seite, und das finde ich, also es gibt 2 Gründe. Ich mache jetzt mal Amthor. Erstens, zweitens. Erstens, wir haben eine repräsentative Demokratie und diese Wahl Menschen, die wir in die Bundesversammlung schicken, sind ja durchaus ein repräsentativer Querschnitt der gewählten Volksvertreter, nämlich Bund- und Ländervertreter.
Ja.
So, das ist schon mal eine ganz gute Abbildung des derzeitigen politischen Willens. Zweitens, und das finde ich fast noch wichtiger, ich möchte jetzt nicht auch noch einen Bundespräsidentenwahlkampf haben. Ich finde Wahlkämpfe auch aus Gründen der intellektuellen Unterforderung echt eine Zumutung. Sie kosten Geld, sie kosten Zeit. Ihre demokratietheoretische Funktion als ich informiere jetzt mal das Volk und mache kundigere Bürger zu besseren Wählern geht so, ne? Und jetzt nochmal für das dann doch eher repräsentative Amt nochmal volles Rohr, dann wer soll das bezahlen? Wenn ich nicht Repräsentant einer Partei bin, soll das jetzt meine Partei bezahlen? Warum sollte sie das tun? Wenn ich als Bundespräsident unabhängig sein soll, soll ich trotzdem vorher, um meinen Wahlkampf zu finanzieren, bei den DAX 30 Konzernen vorbeigehen oder bei Unternehmensberatern, Hedgefonds oder weiß der Geier was und sagen, ey Leute, natürlich musst du das zurückzahlen, wenn dir jemand 100.000 in den Pott legt. So, und insofern, kein Wahlkampf ist auch eine Form von Sauberkeit. Okay, paradoxe Intervention, aber es stimmt. Und das sind für mich 2 gute Gründe. Keine Direktwahl.
Philipp Amthor liefert noch einen 3. Grund, warum er
glaubt. Ach, der findet auch keine?
der finde das auch nicht so gut. Er begründet das auch noch mal ein bisschen anders.
Ja, also das ist auch vor allem zentral eine Erfahrung aus der Weimarer Republik, weil klar ist eines, wenn man den Bundespräsidenten jetzt direkt wählen würde, dann hätte der natürlich eine persönlich viel höhere demokratische Legitimation als etwa die Bundeskanzlerin. Ja? Die Regelung im Grundgesetz ist so, dass der Bundeskanzler, der exekutiv natürlich im Zentrum der Regierungsarbeit steht, seinerseits ja abgeleitete demokratische Legitimation vom Parlament hat. Das heißt, unsere Vorstellung von demokratischer Legitimation im Grundgesetz ist eigentlich, dass die meiste demokratische Legitimation und deswegen auch Zentrum der Demokratie das Parlament ist. Ja, wir haben die meiste demokratische Legitimation, weil wir am unmittelbarsten, wenn man das so möchte, vom Volk gewählt werden. Wenn man jetzt den Bundespräsidenten hätte, der dann auch direkt gewählt würde vom Volk, so wie wir als Abgeordnete, dann würde das natürlich auch sehen, vielleicht nicht kompetenziell in den Buchstaben des Grundgesetzes, aber zumindest innerhalb des politischen Gefüges, zu einer Verschiebung führen. Und man hat sich entschieden, dass die Rolle des Bundespräsidenten eben nicht so stark im politischen Zentrum stehen soll, gerade in den Erfahrungen aus der Weimarer Republik, sondern dass man sagt, er ist jemand, der eher über den Parteien, über den politischen Wettbewerb steht, der eher die Funktion des Staatsnotars wahrnimmt. Und deswegen würde eine Direktwahl einerseits dieses System der starken Rolle des Parlaments und des Bundeskanzlers etwas aus dem Gefüge bringen. Und andererseits würde diese Direktwahl auch nicht unbedingt offen gesprochen übereinstimmen mit den Kompetenzen, mit den doch eher zurückhaltend der ausgestalteten Kompetenzen des Bundespräsidenten.
Tja, das ist jetzt so ein bisschen, finde ich, eine Meinungsäußerung, kann natürlich.
Ja.
Ich sehe auch den Grund, so würde man dann mehr Identifikation von Volk und Bundespräsident und Staatsoberhaupt haben. Auf der anderen Seite sind das ja auch immer wieder so Polarisierungsgeschichten. Ja. Ne? Klar, man kommt in eine öffentliche Debatte, das soll ja auch sein, wenn es dann um Mann oder Frau, um Ost oder West, um, keine Ahnung, Akademiker, Nicht-Akademiker, ja, alt oder jung geht, alles schön. Aber es ist dann auch immer wieder so eine Spaltungsgeschichte. Muss nicht.
Wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir schauen uns mal Artikel 55 an und dort hören wir Absatz 1 und Absatz 2 einmal komplett durch.
Absatz 1. Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Absatz 2. Der Bundespräsident darf kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.
Der Bundespräsident darf nicht der Regierung, der Bundesregierung angehören. Mhm. Und das ist ja auch ehrlich gesagt nur selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass der Bundespräsident auch eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung hat. Der entlässt die Minister, der stellt die Minister ein, der zeichnet Gesetze gegen, solche Sachen. Wenn er dann da irgendwie selber Mitglied wäre, das wäre eine ziemlich absurde Situation. Gleiches gilt dann natürlich auch fürs Parlament und das natürlich dann auch auf Landesebene. Also der Bundespräsident hat sich hat sich auf jeden Fall aus solchen Dingen rauszuhalten. Anders sieht es aber mit der Parteimitgliedschaft aus. Der Bundespräsident soll sich zwar neutral verhalten, wir haben gehört, außer Joachim Gauck waren aber auch alle in einer Partei verankert. Und die Tradition, der Tradition nach lassen die Präsidenten ihr Amt ruhen, wobei das so in den Statuten der Parteien eigentlich gar nicht drinsteht. Witzigerweise bin ich während meiner Recherche auf einen Text in der Taz gestoßen. Und was meinst du, wer dort als Experte zu Rate gezogen wurde?
Alexander Thiele.
Das ist richtig.
Nein.
Doch.
Super Alex.
Ja, genau. Ja. Auf den bin ich dort gestoßen. Und er sagt eben zu diesem Konflikt zwischen Partei und kann man überhaupt ruhen lassen und so Folgendes.
Man kann die Frage, ob ein Bundespräsident parteipolitisch Distanz hält, kaum am formalen Kriterium einer Parteimitgliedschaft festmachen. Es hängt vom konkreten Handeln der Person ab. Hinter der Auffassung, dass ein Bundespräsident seine Mitgliedschaft in einer Partei ruhen lassen soll, steckt die verfehlte Erwartung eines apolitischen Präsidenten. Ein Bundespräsident kann nicht neutral sein, allein schon aufgrund des Wahlverfahrens. In der Bundesversammlung sitzen schließlich die Vertreter der Parteien. Gewohnheitsrechtlich gesehen wäre es wohl zulässig, wenn ein Bundespräsident seine Mitgliedschaft ruhen lässt, auch wenn dies in den Parteistatuten in dieser Form nicht vorgesehen ist.
Ja, und was hat eigentlich Philipp Amthor dazu? Ich meine, Philipp Amthor ist selber in der CDU. Und auch die CDU stellt ja regelmäßig unseren Bundespräsidenten. Deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, wie schätzt er das Ganze ein? Ich nehme an, er wird die Statuten seiner Partei kennen. Also Philipp Amthor, was ist da los?
Also ehrlicherweise ist es so, dass die Bundespräsidenten ihre Parteimitgliedschaften faktisch in einer Art Ruhephase übergehen lassen, wenn sie dieses Amt übernehmen. Das hat ebenfalls mit dieser Idee der Distanz eigentlich zum politischen Wettbewerb zu tun. Der Bundespräsident als integres Staatsoberhaupt steht über dem politischen Wettbewerb. Deswegen bringt er sich in den Parteien auch nicht mehr ein. Klar ist natürlich, dass man als Bundespräsident zu der Partei, in der man dann in aller Regel seine politische Arbeit gemacht hat, natürlich eine enge Bindung hat, die man auch nicht leugnet. Aber es ist auch hier einfach ein Thema eines Distanzgebots. Klar ist natürlich, dass unser Staatsoberhaupt, dass der Staatsoberhaupt aller Organe, aller Deutschen ist, dass der dann nicht gleichzeitig noch irgendwie im Präsidium der CDU oder der SPD sitzt oder da bei irgendwelchen Parteitagen große Reden hält. Das ergibt sich schon aus der Stellung. Und deswegen haben dieses Distanzgebot die Bundespräsidenten in der Regel auch immer alle eingehalten, ganz klar.
Das ist also tatsächlich alles easy going, zum Beispiel bei der CDU. Grundsätzlich, wenn man keine Beiträge zahlt, dann ruht das Mandat automatisch. Mhm. Dann hatten wir noch einen Bundespräsidenten, ich glaube, es war auch Wulff oder Kür, ich weiß das nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der ist auch ausgetreten und dann später einfach wieder eingetreten, ist also auch irgendwie eine Möglichkeit. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man keinen Bundespräsidenten vorwerfen, dass sie in irgendeiner Form parteipolitisch aufgefallen wären. Wir sehen es auch jetzt wieder damals bei der Koalitionsbildung. Da war Frank-Walter Steinmeier schon Bundespräsident, hat auch gesagt, hier SPD, Pech. Also da hat er auch nicht zugunsten seiner Partei dann auch entschieden. Das war bei den anderen davor ähnlich.
Nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Er hätte seiner Partei womöglich einen größeren Gefallen getan, wenn er damals gesagt hätte, wisst ihr was, wir wählen jetzt neu.
Klar.
Also wäre ich Sozialdemokrat, würde ich heute sagen, er hat uns damit wirklich alles andere als einen Gefallen getan.
Deswegen sage ich ja, ja man ja. kann ihm nicht vorwerfen,
ja, ja.
Aber, dass er da parteipolitisch...
Es war damals von der ersten Einschätzung her, war es ja ein Gefallen, weil er so diese Tendenzen, so ich sag mal die Kevin Kühner-Tendenzen, wir müssen die Opposition zum Regenerieren, weil er denen praktisch widersprochen hat. Aus so einer, wenn wir jetzt in die Opposition gehen, sind wir total erledigt für die nächsten 18, 12 Jahre.
Klar, ist natürlich immer eine Lesart. Aber ich glaube, dass dessen Bundespräsident tatsächlich auffällt, immer wieder irgendwie Partei zu ergreifen für seine eigene Partei, das gibt es eben nicht. Und natürlich ist es so, die Präsidenten sind nun mal nicht umsonst in diese Partei eingetreten. Das heißt, sie haben auch eine bestimmte Haltung und ein Präsident kann selbst in seiner Funktion nie hundertprozentig neutral sein, das wird nicht funktionieren, aber das ist ja dann auch gar nicht der Anspruch. Es geht ja eher darum, dass man sich eben mit diesem Amt überparteilich verhält und ich glaube, das haben die eigentlich im Großen und Ganzen alle ganz gut hingekriegt. Wie sieht es denn aber mit Ehrenämtern aus? Nun könnte man ja sagen, sich in der Partei zu engagieren, ist zumindest mal auf Basislevel auch ein Ehrenamt. Nun könnte man, glaube ich, nicht sagen, dass die Bundespräsidenten noch Teil der Mitgliederbasis waren, sondern ja eher schon in die Spitze der Partei vorgedrungen waren. Aber grundsätzlich, wie sieht das denn eigentlich aus? Der darf kein besoldetes Amt ausüben oder einen Beruf, aber Ehrenamt sollte dann ja eigentlich klar gehen, oder?
Ja, also ich würde im Großen und Ganzen sagen, die Mitgliedschaft in Vereinen, ehrenamtliches Engagement, das ist ganz überwiegend für den Bundespräsidenten nicht nur zulässig, sondern auch sinnvoll. Denn es geht ja auch schon darum, dass der Bundespräsident natürlich auch breit gesellschaftlich anerkannt und verankert sein soll. Und deswegen, solange es nicht besoldet ist, Ehrenämter zu übernehmen, ist ganz typisch. Die meisten Präsidenten machen das auch, übernehmen Schirmherrschaften, andere Ehrenämter. Und das gerade auf dem Hintergrund der Integrationsfunktion, dass er die Gesellschaft zusammenführen soll, gibt es dort viele Bundespräsidenten, die sich dann auch in besonderer Weise mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen. Klar, einige Grenzen gibt es jetzt, wenn man sich vorstellt, als ehrenamtlicher Richter zum Beispiel wäre es ja ein bisschen merkwürdig, da würde man sich dann gleich wieder in den Bereich der Judikative bewegen. Oder wenn man jetzt irgendwie sich im parteinahen Umfeld ehrenamtlich engagieren würde, wäre das vielleicht auch kritischer zu sehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Ehrenamt ist gewünscht, solange es mit dem Distanzverbot vereinbar ist und dann ist es auch sinnvoll.
Ja, wobei man sich denkt, dafür gibt es ja eine First Lady, oder?
Okay.
Ich wusste, dass das ist, das muss man jetzt mal kurz so von hinter den Kulissen berichten. Das ist eines von den klassischen Trigger-Themen für Rabea, ist wobei man sagen muss, nicht zwingend die First Lady, sondern auch der First Husband ja. oder so. Und du sagst, verdammt nochmal, irgendwie ist das eine nicht definierte, nicht legitimierte, ja. komische Rolle. Da geistert jemand durch die Gegend, der das eigentlich gar nicht darf oder soll. Entweder macht man einen richtigen Beruf draus oder derjenige, diejenige soll sich einfach mal die nächsten 5 Jahre in den Keller setzen und Kartoffeln zählen.
Aber mit welcher Legitimation denn? Also wieso wird denn bei so einem Amt, das gewählt wird, der Bundespräsident wird gewählt, die Ehepartnerin oder der Ehepartner werden aber nicht mitgewählt.
Du hast recht.
So, und das finde ich ist irgendwie dann wieder schwierig, wieso dann trotzdem erwartet wird, dass dass die Partnerinnen auch so eine gewisse repräsentative Funktion einnehmen, obwohl sie ja mit dem Amt als solches exakt nichts zu tun haben.
Doch, falsch. Lass uns mal, du bist ein bisschen so radikal theoretisch, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Natürlich wählst du bei Politikern und bei einem Staatsoberhaupt ganz besonders das ganze Paket. Du wählst natürlich bei einem Richard von Weizsäcker auch seine Frau mit, bei Johannes Rau war es Christina, bei Roman Herzog, habe ich den Namen der Frau nicht mehr präsent, die habe ich ein paar Mal erlebt, ganz wunderbar. Das heißt auch bei der Wahl, bei der Aufstellung, wenn darüber debattiert wird, wer wird es, und wir wissen, das ist immer ein langer Prozess, bis sich der Richtige rausgemändelt hat, ist natürlich auch, ich sag mal so, der Background, der Partner, die Partnerin mit dabei. Also es ist jetzt weltfremd zu sagen, niemand weiter, taucht auf einmal so ein Org aus dem Halbdunkel auf. Das stimmt ja nicht. Zweitens wählt man ja nicht nur eine Person, sondern auch sowas Kulturelles. So viel, viel spannender fände ich das, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn wir ein homosexuelles Paar hätten?
Ja.
Also 2 Männer oder 2 Frauen. Dann würde auf den Partner, auf die Partnerin ein Wahnsinnsscheinwerfer gerichtet. Ja. So, wer ist das und wie viel Einfluss hat er oder sie und. Und das wäre gut so. Das heißt, der Partner oder die Beziehung haben natürlich auch eine Signalfunktion ins Land. Die Wulfs zum Beispiel, ne? Als dann auf einmal die Kinder durchs Schloss Bellevue tobten. Die anderen Kandidaten waren ja überwiegend alles eher so Großelterntypen. Da hattest du auf einmal halt die junge Familie als, ich sag mal, Symbol für das junge, lebensfrohe, lockere Deutschland.
Ja.
Ich bunte und galaisiere hier gerade ein bisschen sehr extrem.
Das hab ich.
Aber trotzdem, es ist, die Symbolik geht weiter als nur die Person. Und wollen wir jetzt tatsächlich, das fände ich tatsächlich eine interessante Frage, wenn der oder diejenige Lust hat, die Rolle des First Husband, First Lady, so heißt es, auszufüllen, könnte der oder diejenige sich dann für 5 Jahre beurlauben lassen von seinem Job? Elke Büdenbender als Richterin oder du als Podcastmacherin oder so. Und das ist ja schon ein voller Beruf, ne? Also First irgendwas zu sein, ist ein voller Beruf.
Ja.
Oder könnten wir uns vorstellen, dass der oder diejenige praktisch komplett verschwindet? Und es praktisch dieses Paar gar nicht mehr gibt, was natürlich unrealistisch ist. Und das ist so ein Punkt, den unterschätzt man in der Politik immer, der steht in keinem Gesetz und schon gar nicht in irgendeinem Grundgesetz. Aber der Partner spielt eine elementar wichtige Rolle bei Staatsbesuchen, bei Banketten, in diesem ganzen informellen, persönlichen Miteinander der Großen, der Staatenlenker.
Mhm.
Also wenn zum Beispiel Professor Sauer, der Mann von Frau Merkel, auf irgendwelchen großen Staatsbesuchen oder Gipfeln oder was mit dabei ist, und der versteht sich jetzt meinetwegen mit Ivana Trump besonders gut, auf irgendeiner Ebene, dann kann das sein, dass da ein informeller Kanal der Sympathie und des Miteinanders herrscht, der dieses doch sehr angespannte Verhältnis Deutschland-USA leicht entspannt. Oder die Frau des chinesischen Staatspräsidenten ist auch Grundlagenphysikerin und die beiden verstehen sich auf der fachlichen Ebene besonders gut. Insofern ist die persönliche Ebene und damit auch der Partner, die Partnerin und das Kontakte knüpfen, das Networking für die praktische Politik extrem wichtig. Das wird total unterschätzt.
Ja.
Aber das ist ja ein Club.
Ich glaube das gerne. Ich frage mich halt nur, ob man es dann nicht auch entsprechend in Form eines Amtes,
keine Ahnung.
So, und deswegen, diese Frage reiche ich einfach mal an Philipp Amthor weiter.
Ja.
Denn wenn wir permanent irgendwie das Gefühl haben, der Partner spielt so eine wichtige Rolle, ob es dann nicht sinnvoll wäre, ihn entsprechend auch entweder die komplett einzubinden und wenn nicht, woher nimmt er dann die Legitimation? Philipp Amthor beantwortet uns das mal.
Nein, das ist sogar folgerichtig, dass es kein offizielles Amt ist, sondern dass das Auftreten der First Ladies, wenn man sie so nennen will, eigentlich eher was mit persönlichem Stil zu tun hat. Die meisten haben das ja auch ganz hervorragend gemacht. Gerade die Frauen der Präsidenten haben sich dann auch eingebracht, ehrenamtlich sich verschiedene Punkte gesucht, wo sie sich engagieren können. Aber klar ist eins, First Lady, das ist eben kein offizielles Amt, zumal es auch nicht demokratisch legitimiert ist. Ja? Man wählt zwar die Person des Bundespräsidenten, aber der hat dann daraus nicht irgendwie ja, die monarchistische Macht, dann sozusagen einfach seine Partnerin in irgendeine Stellung zu bringen oder seine Ehefrau. Die wählt man quasi nicht mit. Die rechtliche Fokussierung liegt also beim Präsidenten, aber klar ist, man nimmt dort ja in aller Regel jemanden, wo auch die Gewahr dafür ist, dass er auch mit seiner konkreten Lebenssituation ein würdiger Repräsentant für unseren Staat ist. Und insoweit muss man sagen, das ist sicherlich eine verantwortungsvolle Aufgabe für die Partnerin von Bundespräsidenten, aber es ist eine, die wirklich die Damen dort mit hervorragender Art und Weise wahrgenommen haben.
Kann man also durchaus überstreiten, wie wir festgestellt haben, und auch darüber, ob die First Lady dann einen Eid leisten müsste oder nicht. Mhm. Der Präsident selbst muss es nämlich.
Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.
Natürlich ist auch hier wieder die historische Tradition ein ganz wichtiger Pfeiler, wieso wir einen solchen Eid haben. Die Frage dabei finde ich aber, welche Bedeutung hat denn so ein Eid? Es steht hier in unserer Verfassung drin. Ich kenne das vom Eid vor Gericht. Wenn man irgendwie unter Eid eine Falschaussage macht, dann ist das eine ziemlich schlimme Sache. Ich kenne aber gleichzeitig auch den hippokratischen Eid. Mhm. Der Name verrät es auch ziemlich weit zurück, nämlich zu Hippokrates.
Ja, und deswegen ist halt Leben den muss man schützt oder genau, versucht Leben auf alle
den,
Fälle
den leisten
zu
Ärzte ab, aber der ist A nicht verpflichtend und B auch gar nicht bindend. Also nur weil ich diesen hippokratischen Eid geleistet habe, heißt das noch lange nicht, dass irgendjemand sagen kann, oh, Sie haben aber den hippokratischen Eid geleistet und deswegen kann ich Sie jetzt verklagen.
Vor Gericht zerren. Ja.
Und die Frage ist, wie sieht das denn dann beim Bundespräsidenten aus? Also wie relevant ist dieser Amtseid tatsächlich für eine Amtsverletzung zum Beispiel?
Ich glaube, dass dieser Amtseid in diesem großen oder vielleicht doch gar nicht so großen Bereich des rituellen, symbolischen reicht. Weil du hast gerade zwei Beispiele genannt. Einmal vor Gericht, jemand sagt unter Eid aus. Ja. Oder wenn es um Leben und Tod geht, Ärzte und ihre Pflichten. Wir befinden uns ja hier in sehr, sehr substanziellen, fundamentalen Bereichen. Mhm. Und so ein Bundespräsident, allein dieser Akt, dass er sich nochmal selbst vergewissert, sich bewusst macht, dass es hier nicht, mit allem Respekt für Kleintierzüchter, aber nicht um Tauben und Kaninchen geht, sondern um ein großes Land und 84 Millionen Einwohner. Ja. Also Verantwortung für sich selbst, für die anderen, öffentlich, ganz wichtig. Mhm. Also, das hat mir keiner gesagt, dass ich so, ne? Doch, Alter, du weißt ganz genau, was auf dich zugekommen ist. Hier steht übrigens auch das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen. Also wir reden jetzt nicht nur von hier Gehorsam, sondern wir reden bei Verteidigen um eine, naja, um eine Kampfespflicht, ja, dieses Grundgesetz. So, und Gerechtigkeit gegen jedermann. Auch da sind wir an einem Punkt, ich könnte mir Parteienvertreter in diesem Lande vorstellen, die mit der Gerechtigkeit gegen jedermann so ein echtes Problem haben. Ja? Also wenn es darum geht, wer hat das Recht hier zu leben, zu arbeiten, Sozialleistungen zu bekommen oder. Und da muss man sich ja schon auch nochmal Gedanken, ne? Die Wohle des deutschen Volkes, das deutsche Volk, das ist auch schon ganz toxisch, ne? Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das könnte auch im Herr der Ringe stehen, ne? Das hat was, naja, es hat ja schon was Mystisches, mhm, was Zauberhaftes, was Historisches, ja, was Großes, so ein bisschen Gänsehaut. Mhm. Plus dann am Schluss noch die Gottesformel, ja, so, was dann auch immer noch so eine Charakterfrage ist. Ne? Genau, die freiwillig ist, steht ja drunter. So, und das Ganze ist so aufgeladen und auf der einen Seite so voll von Assoziationen, mhm, und auf der anderen Seite auch so leer von, ich sag mal, juristisch einklagbaren Rechten.
Ja.
Ja, du wirst den Bundespräsidenten ganz schwer nur verklagen können, weil er nun deinen Nutzen nicht gemehrt oder, ja, Schaden von dir, ja, abgewendet, ja, ja, hat. Ja, aber es ist ein Ritual. Es ist so ein bisschen das Schwert, der Ritterschlag, ja, die Bibel, die Hand, der Eid, die Flagge, die Hymne.
Genau.
Kann man machen.
Kann man machen. Aber ist es rechtlich sinnvoll? Also einklagbar?
Kannst du nicht einklagen, nein.
Philipp Amthor beantwortet das nochmal fachsicher.
Oh. Na dann.
Ja, also der Eid, der steht inne eigentlich, das muss man schon sagen, eher außerhalb des Verfassungsrechtlichen oder sogar außerhalb der rechtlichen Sphäre. Aber er ist trotzdem nicht irgendwie ohne Sinn, sondern ich finde, es hat schon eine gewisse Bedeutung und Bewandtnis, dass es diesen Amtseid gibt. Denn man muss schon sagen, es ist besonders die Form dieses Schwörens. Also durch die Feierlichkeit und durch die Öffentlichkeit des Vorgangs wird ja auch nochmal die besondere Bedeutung des Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt unterstrichen, dadurch, dass er selbst einen Eid ablegt vor der Bundesversammlung, sichtbar für das ganze Volk, wird ja auch die Verbindung sozusagen nochmal mit einem Repräsentativakt gestärkt. Und das Wichtige ist natürlich, es führt vor allem zu einer Art ethisch-moralischen Selbstbindung, kann man sagen. Denn klar ist, das, was ich vor der Bundesversammlung, was ich dem deutschen Volk verspreche, in diesem feierlichen, öffentlichen Akt, das, glaube ich, führt schon bei jedem in der eigenen Ethik, in der eigenen Moralvorstellung schon auch zu einer Bindung, dass man sich daran hält. Also im Kern ist es vor allem ein Akt der Selbstbindung des Präsidenten oder desjenigen, der diesen Schwur bekräftigt.
Der Eid ist also vor allem symbolischer Natur, muss aber eben geleistet werden. Daran führt erstmal kein Weg dran vorbei, so steht es ja auch hier drin. Aber wie wir auch schon gehört haben, bleibt es eben dem Präsidenten selbst überlassen, ob er eben den Eid auch auf Gott leisten will oder eben nicht. Und damit haben wir unsere Artikel für unsere heutige Folge auch schon geschafft.
Bam.
Wir sprechen aber auch in der nächsten Folge noch einmal über den Bundespräsidenten, dann auch wieder mit Philipp Amthor. Hajo, du hast es vor dir liegen. Was ist denn eigentlich in Artikel 67 dran? Nein, 57.
Vertretung. Hochinteressant.
Ja.
Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung, also wenn er krank ist oder in Urlaub oder vielleicht auch in Ferien, bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen. Wer ist der Präsident des Bundesrates? Wir haben jetzt den Sommer 2019.
Ja, das ist Daniel Günther.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch der alerte Mensch aus Schleswig-Holstein.
Ja, das war diese Folge. Ich sage tschüss.
Nun tschüss.
Ich bin der Präsident. Guten Tag, ich grüße Sie. Ich bin der Präsident. Schöne Grüße aus Bellevue. Ich bin der Präsident. Ich winke vom Balkon. Da ist ja auch mein Heli. Mit dem fliege ich gleich davon. Tatütata, der Präsident. Ich fahre mit Eskorte. Ich werde heute Reden halten. Ich hab die Macht der warmen Worte. Ich bin der Präsident. In meinem Leben ist was los. Ich werde heute eine Fähre taufen. Und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung ist für alle.
In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.